Gleich mal, wir wollen das gleich mal von Anfang an ganz klarstellen. Wir reden hier sexuelle Untreue. Das ist das, was die Leute draußen machen. Wir hier, die wir hier versammelt sind, beschäftigen uns damit wissenschaftlich. Ja? theoretisch. Ich möchte Ihnen in dem Zusammenhang, damit Sie sich vorstellen können, was die Menschen draußen damit meinen, wenn sie von sexueller Untreue sprechen, einen großen Künstler zitieren, der hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie höchstwahrscheinlich viel zu selten vorkommt. Manchmal möchte ich schon mit dir eine Nacht das Wort Begehren buchstabieren. Manchmal möchte ich so gern mit dir Hand in Hand ganz nah an einem Abgrund stehen, wenn ich dich so sehe, vor mir sehe. Meine Damen und Herren, das ist der große sozialdemokratische Künstler Roland Kaiser gewesen, wie Sie vielleicht erkannt haben. Wie gesagt, er kommt hier viel zu selten vor. Sie können sich jetzt vorstellen, was in Menschen außerhalb unterwegs ist an Gefühlen, wenn sie sexueller Untreue nachgehen. Wie gesagt, wir machen das Ganze jetzt hier wissenschaftlich wasserdicht, die ganze Angelegenheit. Ich möchte Ihnen zuerst die Damen vorstellen, die beiden Akademikerinnen unserer Runde. Nämlich, sind natürlich alles hochrangige Akademiker, aber das erstmal Akademikerinnen. Professor Evelyn Korn vom Lehrstuhl für Mikroökonomie an der Philipps-Universität in Marburg, geboren in Bochum, akademische Station. Bitte erlauben Sie mir, verzeihen Sie mir, dass ich so ein bisschen im Schweinsgalopp mache, aber wenn ich alle Stationen hier ganz haarklein aufzählen würde, die Herrschaften hier schon hinter sich haben, das wird ein bisschen dauern. Dortmund, Tübingen, Stockholm und die Columbia University in New York City. Sie sind Diplom-Mathematikerin, promovierte Volkswirtin und haben in Betriebswirtschaftslehre habilitiert. Und Sie haben in einer Arbeit zur Entstehung der Familie die Biologie am Beispiel der Familie ökonomisch modelliert, wie das heißt. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind, Frau Professor Korn. Frau Professor Sigrid Weigel, Direktorin des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung hier in Berlin, Vorsitzende des Geisteswissenschaftlichen Zentrums in Berlin. Sie war Professorin in Zürich, sie hat das Einstein-Forum geleitet, wie viele von Ihnen mitbekommen haben werden. Und sie war, und ich möchte es so gerne sagen, Frau Professor Weigel, sie war Gastprofessorin in Basel, in Berkeley, in Harvard, in Princeton und in Stanford. Und sie ist heute Abend hier bei uns. Wie schön. Ganz zu meiner Linken, Professor Wulf Schiefenhöfel, ist Doktor der Medizin und Professor für Humanethologie, beschäftigt sich also mit einem Zweig der Verhaltensbiologie, der sich vor allem für das menschliche Verhalten interessiert. Professor Schiefenhöfel ist der Verfasser von etwa 250 wissenschaftlichen Arbeiten, Autor, Co-Autor und Herausgeber von 24 Büchern, ist jetzt im Moment im Max-Planck-Institut Andex und außerplanmäßiger Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der er aber schon seit Anfang der 90er Jahre ganz eng verbunden ist, forscht sehr viel in Guinea, wie ich heute auch schon dazu gelernt habe. Neuguinea. Ich habe mir Melanesien aber auch noch
gemerkt. Ja, das ist
herzlich willkommen, Herr Professor Schiefenhöfel. Und der junge Mann zu meiner Rechten, Dr. Wolfgang Forstmeier, ist am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen, in der Nähe des Starnberger Sees ist das, Herr Dr. Forstmeier, wie ich weiß und von Ihnen weiß. Er ist 98 diplomiert in Biologie an der Uni Würzburg, 2001 promoviert ebenfalls an der Universität in Würzburg und danach 3 Jahre Postdoktorand in Sheffield, Großbritannien. Und Sie beschäftigen sich mit den Zebrafinken heute, weil sich da Übertragungen zu Menschen herstellen lassen, wie ich hoffe. Herr Dr. Forstmeier, meine Damen und Herren. Fangen wir zuerst mit der Frage an, Frau Professor Korn. Man muss, um überhaupt untreu sein zu können, ja vorher eine Beziehung haben, also eine monogame Beziehung haben, in der man dann auch, also wo man den Partner hat, den man betrügen kann. Ist denn dieses Modell der monogamen Beziehung eigentlich in der Welt dominant?
Nein, das ist es sicher nicht. Wir haben alle Familienformen, die wir uns vorstellen können. Wir haben monogame Beziehungen. Es gibt Formen, in denen ein Mann mit vielen Frauen verheiratet ist, Polygynie. Es gibt Formen, in denen eine Frau mit vielen Männern verheiratet ist, Polyandrie. Wir haben auch Mischformen. Das, was sicherlich auf der Welt vorherrscht, also wenn man rein Köpfe zählt, ist die Polygynie. Mhm. Also Monogamie ist sicherlich ein sehr spezielles Phänomen. Insbesondere würde ich behaupten, dass auch in Deutschland wir polygyn leben oder gemischt polyandrisch polygyn, wenn man serielle Familienformen dazu zählt. Also jemand, der viermal hintereinander verheiratet ist,
ach so,
ist
das heißt, auch polygyn. Sie wollten jetzt sagen, in Deutschland geht es zu wie in Sodom und Gomorra. Also das
das tut es auf dem Rest der Welt nicht. Aber nein, aber wenn Leute sich trennen und neue feste Partner haben, heißt das ja, sie haben de facto mehrere Partner. Und das mehr sagt ja Poly nicht als viele Partner.
Aber diese Polygyn-Beziehung, von der Sie gerade gesprochen haben, meint schon, dass ein Mann, wie wir das teilweise aus muslimischen Mustern kennen oder von den Mormonen auch, ein Mann lebt mit mehreren Frauen zusammen. Ja. Und hat ihm erwachsen daraus Verpflichtungen?
Ja.
Also es ist nicht einfach nur so für Spaß, weil er da Lust zu hat?
Das könnte man als Definition der Ehe sehen. Also was ist, unterscheidet Ehe von Prostitution, wäre eine mögliche Frage.
Aha.
Und also eine landläufige Definition ist, Prostitution ist Sex gegen Geld, aber da hat Bertrand Russell gesagt, super Definition von Ehe, oder? Nur, dass der Zahlungsstrom langfristiger ist. Aber eine Definition, die man sehen kann, ist eben, aus einer Ehe erwachsen einem Mann soziale Kinder. Also die Ehe ordnet den Vater Kindern zu. Das bürgerliche Gesetzbuch sagt, die Mutter eines Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat. Der Vater eines Kindes ist der Ehemann der Mutter. Das ist das römische Recht. Und wir haben es jetzt erweitert um anerkannte Vaterschaft, festgestellte Vaterschaft durch DNA-Tests. Also wir haben jetzt diese Möglichkeit, aber zunächst mal ist Vaterschaft nur über eine eheliche Beziehung sozial definiert. Und aus einer Beziehung zur Prostituierten hat man vielleicht biologisch Kinder, aber nicht sozial. Mhm. Und damit können wir dann eben sagen, ein Mann, der mit vielen Frauen verheiratet ist, hat möglicherweise nicht mehr biologische Kinder als ein Mann, der nur mit einer Frau verheiratet ist, aber er hat möglicherweise mehr soziale Kinder.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, die Kinder sind dem Mann zuzuordnen dann. Und Herr Dr. Forstmann, Sie haben vorhin schon erklärt, dass es auch so ein angepasstes Verhalten der Schwiegereltern gibt, um da die Zuordnung ganz klar zu machen.
Also man hat ja immer die Vaterschaftsunsicherheit und da hat man Studien angestellt, was die Eltern, also die Großeltern sagen, wem das Kind ähnlich sieht. Und dann sagen die Großeltern mütterlicherseits vermehrt, wie er nicht dem Vater ähnlich sieht, um ihm sozusagen die Vaterschaft zu vergewissern, während die von väterlicherseits zufällige Aussagen machen, das heißt wahrscheinlich die tatsächliche Ähnlichkeit eher beurteilen, als irgendwie, sage ich mal, politische Statements abzugeben.
Jetzt habe ich vorhin schon gelernt, in einem ausführlicheren Vorgespräch, meine Damen und Herren, was wir geführt haben, damit ich einigermaßen hier den Herrschaften auch folgen kann, dass natürlich auch dass eine Untreue auch immer mit Kosten-Nutzen-Verhältnis zu tun hat. Was passiert mir, wenn ich untreu bin? Inwiefern kann man da über die Zeit, Frau Professor Weigel, von der Entwicklung der sexuellen Untreue sprechen? Weil was anderes meint ja unser Titel heute nicht. Die Evolution der sexuellen Untreue setzt voraus, da hat es irgendeine Art von Entwicklung drin gegeben. Welche sehen Sie denn darin?
Also wenn Sie nach Kosten nutzen fragen, müssen Sie sich nach rechts wenden. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und Philologin. Das heißt, ich gehe an das Thema erstmal anders ran. Als Herr Forstmeier mich anrief und mir sein Anliegen erläuterte, habe ich erstmal mich gefragt, worüber spricht er da eigentlich? Also worum geht es eigentlich? Und Treue, was heißt das? Ja, Treue heißt ursprünglich das, was Gott zu Gott macht. Mhm. Also es kommt aus der Bibel. Mhm. Treue heißt Beständigkeit. Treue kommt aus der Vorstellung eines Bundes. Und zwar des Bundes Gottes mit dem Volk Israel, ist dann übertragen worden auf das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft oder auch auf überhaupt Vertragsverhältnisse. Und wenn Sie von Betrug sprechen, also Ehebruch, Betrug und so weiter, Betrügen haben Sie vorhin gesagt, sind das natürlich alles diese Vorstellungen, die aus einer religiös begründeten Vorstellung von Treue kommen. Und um das nochmal genauer nachzugucken, habe ich dann verschiedene Wörterbücher mir auch angeguckt und festgestellt, dass tatsächlich die Rede von der sexuellen Untreue oder Untreue überhaupt im Hinblick auf Liebesverhältnisse ein ganz modernes Phänomen ist.
Mhm.
Und das finde ich jetzt interessant.
Also
weil,
ganz modern heißt, wie alt dann?
Sagen wir mal seit dem 19. Jahrhundert.
Hm.
Und das trifft in gewisser Weise mit einem Ergebnis zusammen, was wir in unserer Forschung über die Entwicklung von Familienvorstellung, Erbe, Erbschaft, Vererbung, also welche Zusammenhänge gibt es da herausgefunden haben, nämlich dass Sie haben eben über leibliche Vaterschaft gesprochen, Sie haben über soziale Vaterschaft gesprochen. Durch die Reproduktionsmedizin haben wir jetzt noch eine zusätzliche Vaterschaft, nicht Samenspende. Und überhaupt die Vorstellung, dass sozusagen leibliche Familie, über Blutsverwandtschaft, also diese Kernfamilie, die heute unsere Familienvorstellungen prägt, ist erst um 1800 überhaupt zustande gekommen in Westeuropa. Das heißt, die Rede von Treue und Untreue ist ein modernes Phänomen, was wir nicht einfach universalisieren können und was es natürlich auch schwierig macht, ihre schönen Finken mit menschlichem Verhalten zu vergleichen. Aber das ist insofern interessant, weil die Ehe ja auch ein Sakrament ist. Das heißt, die biblische Vorstellung geht genau in jenes Moment der Ehe mit hinein, was mehr ist als Sexualität, was mehr ist als die Reproduktion. Weil sozusagen die Familie und Ehe als Reproduktionsgemeinschaft, als Agentur der Vererbung, und zwar des ökonomischen, des geistigen, des familiensymbolischen, ne, also Erbstücke sind ja unheimlich wichtig, dass das alles sozusagen in einer Agentur, und zwar der Kleinfamilie, zusammenläuft, ist tatsächlich erst um 1800 entstanden. Napoleon war im Übrigen der das sozusagen in Code civil formuliert hat.
Warum hat der Heinrich VIII in England seine Ehe für null und nichtig erklären lassen mit Katharin von Aragon, wenn er auch einfach so hätte mit Anne Boleyn zusammen sein können?
Nein, das ist nicht das Problem, sondern es ist das Problem, dass Vaterschaft über leibliche Vaterschaft definiert wird. Wir kennen in der römischen Gesellschaft das Institut der Adoption, das war dort sehr prominent, und hatte vor allen Dingen erbpolitische Gesichtspunkte. Jemand, der keinen Sohn hatte, hat jemand adoptiert, um ihm etwas vererben zu können. Mhm. Und wir kennen aus dem Mittelalter, das weiß man aus der Verwandtschaftsforschung, ganz andere Verwandtschaftsverhältnisse, die überhaupt nichts mit Blutverwandtschaft zu tun haben, Patenschaften und so weiter. Das interessiert mich heute insbesondere deshalb, weil natürlich die ganze Form der leiblichen Verwandtschaft und der Familien, die über Blutsverwandtschaft funktionieren, gar nicht mehr der Mainstream ist, die Mehrheit, wir reden von Patchwork-Familien und so weiter, mehrfach heiraten, man heiratet jemanden, der Kinder mit in die Ehe bringt, man bringt selber Kinder mit in die Ehe, diese Art von Patchwork-Familien, das ist nicht neu, das gab es vor
der... Untreue erledigt sich, heißt das damit. Ich muss ja, aber wenn ich auch in der Patchwork-Familie lebe, muss ich ja der Frau immer noch erklären, warum die Birgit so oft anruft.
Das hat nichts mit sexueller Untreue zu tun, sondern mit Eifersucht. Mit Eifersucht. Und die Eifersucht auf die biografische Vergangenheit ist immer besonders groß. Das kann ich jetzt wieder als Literaturwissenschaftlerin gut erklären. Die Literatur lebt ja davon, dass die Beziehung nicht zustande kommt. Immer die Sehnsucht, also die nicht realisierte Beziehung, ist eigentlich die viel attraktivere. Und deswegen haben auch häufig die Verflossenen so eine hohe Attraktivität. Da kommt natürlich noch hinzu, dass man Vertrautheit und so weiter teilt miteinander. Und im Übrigen hat eine Befragung unter lange zusammenlebenden Paaren ergeben, also die Frage, warum leben sie zusammen? Nicht sexuelle Attraktivität. Wir kennen uns, wir sind so vertraut, wir wissen, wie man miteinander redet, Vertrauen und so weiter. Also die Ehe wird sozusagen offenbar gehalten in ihrer Kontinuität durch ganz andere Gesichtspunkte. Herr Professor Schiefel,
haben Sie mir den Begriff schon geschenkt? Passagieres Phänomen ist die Verliebtheit.
Vorhin haben wir von den polygynen Männern gesprochen oder den polygynen Ehen. Was wir in unserer modernen Gesellschaft haben, bezeichnet man ja auch als serielle Monogamie. Das ist ja auch ungefähr das, was Frau Weigel sagt. Ich wollte aber nochmal zurückkehren auf das Wort Treue. Das ist ja ein ganz elementares Konzept in der Konstruktion des Themas heute Abend. Etymologisch ist es natürlich viel, viel älter als die Bibel. Sie wissen, dass wir in dem germanischen Wortstamm Triu, Treu, Vertrauen, das Prinzip der Eiche haben, das der Tree im Englischen, der Baum, und das ist das Symbol für das Vertrauenswürdige gewesen. In den lateinischen Sprachen, in den griechischen Sprachen ist es ganz anders, Piteo, Fideo, ist das Ergebnis einer Negotiation, einer Verhandlung, da vertraue ich jetzt auf das Ergebnis einer Interaktion, eines Diskurses. Also der Begriff der Treue ist uralt. Und das ist auch gar nicht verwunderlich und ich denke, er geht nicht auf die Bibel zurück und auch die sexuelle Treue nicht. Ich bin davon überzeugt, im Gegensatz zu Ihnen, dass wir gerade in den sexuellen Verhaltensweisen ganz viel Archaisches haben, was uns eint durch die Kulturen, durch die Gesellschaften. Ohne Zweifel gibt es natürlich Überformungen, das ist ganz klar.
Was meint das, was würden Sie jetzt damit meinen mit der Überformung?
Die Überformung, also wie eine Familie zum Beispiel aussieht. Aber dass die Familie auch in außereuropäischen Gesellschaften eine Zeugungsgemeinschaft ist, das ist vollkommen klar. Und ob da jemand adoptiert ist oder nicht, wie das oft vorkommt in vielen traditionellen Gesellschaften, das ist gar nicht so sehr der Punkt. Der Punkt ist für heute Abend, gibt es eine Art biopsychischen Grundanspruch, dass mein Vater, mein Partner mir treu sein soll. Mhm. Ja, das ist der Punkt. Und wenn er das nicht ist oder sie nicht ist, dann kommt es zur Untreue. Und was ist da eigentlich los?
Lassen Sie uns bei dem Punkt mal bleiben, Herr Professor Schiefnüffel. Was passiert dann? Passiert dann eigentlich, oder kann ich neben der langweiligen Ausrede, es hat nichts mit dir zu tun, endlich auch mal sagen, es war die Biologie?
Ja, ohne Zweifel spielt die Biologie ganz entscheidende Rolle. Hm. Die Sexualmotivation ist eine unserer stärksten. Das ist doch sicherlich völlig unbestritten, ganz was Biologisches. Und wie sich das jetzt im Einzelnen äußert, ob ich in einer Ehe bleibe bis an mein Lebensende, wie das ja viele Menschen tun, und gar keinen anderen Partner oder Partnerin her habe, das ist, kommt durchaus vor. Es ist...
Es gibt noch Hoffnung.
Es ist nur nicht so furchtbar wahrscheinlich. Und das ist es eben auch nicht in anderen Kulturen. Was mich interessiert ist, ob es wirklich Kulturen gibt, die das verhindern können. Zumindest also bei dem Machtungleichgewicht Mann-Frau, wie das ja leider in vielen Kulturen der Fall ist, in islamischen Kulturen zum Beispiel, sind die wirklich in der Lage, quasi den Virginitätsanspruch an die Frau, den sie ja teilweise mit schrecklichen Operationen zunächst mal sicherstellen, bis zum 7. Kind beizubehalten. Dass die Frau also nie ausbrechen kann. Ich denke, dass
sie müssen dafür operieren. Weil in diesen Kulturen die Frauen ökonomisch so aktiv sind, dass sie sehr viele Gelegenheiten hätten, um untreu zu sein. Und weil ich das nicht überprüfen kann, weil ich die Frau nicht ständig unter meiner persönlichen Kontrolle habe, muss ich das sicherstellen, indem ich den Sexualakt
schmerzhaft mache. Was ja dem Biologie-Argument widerspricht, by the way. Aber nochmal zur Treue.
Wieso widerspricht das?
Also weil man ja immer, also das biologische Argument sagt ja immer, der sexuelle Trieb ist bei Männern eben so ausgeprägt, deswegen sind sie untreu und Frauen nicht. Aber wenn man doch so die Frauen so sehr kontrollieren muss,
waren wir noch nicht,
Frauen zu sehr kontrollieren muss, scheint es ja nicht zu stimmen.
Aber das sagt doch das biologische Argument doch gar nicht. Frauen haben doch einen wahnsinnigen Vorteil daraus, fremdzugehen. Das würde doch die Biologie jederzeit sagen.
Genau, wo liegt da der Vorteil?
Also der Punkt ist genau der Satz, es hat nichts mit dir zu tun, ist in der Tat ein männlicher Satz. Ja. Weil Männer gehen fremd, weil es etwas mit ihnen zu tun hat. Frauen gehen fremd, weil es etwas mit ihrem Partner zu tun hat. Nämlich, weil sie die Möglichkeit, also sie, es ist sozusagen aus dem biologischen... Tut mir leid, mein Mann ist Gott sei Dank nicht da. Also ich meine, also für die Frau lohnt es sich dann, fremd zu gehen, wenn der biologisch zu erwartende Gewinn etwas Besseres ist als das, was sie hat. Also Frauen sind nur nicht beschränkt darin, wie viele Kinder sie haben können.
Eine Frau trifft jetzt einen durchschnittlichen Mann, der ein bisschen übergewichtig ist und trifft den schöneren, klügeren und sagt dann, ja, hey. Mein Lieber, das läuft im Prinzip dann läuft irgendwo ab, das ist der bessere Vater, das ist der bessere Reproduzent.
Sicher nicht kognitiv, aber genau das passiert. Wir wissen, dass Frauen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, fremd zu gehen um den Eisprung herum. Das heißt, es gibt also offensichtlich ein nicht kognitives, aber biologisches Element. Und man kann ganz klar anschauen, also wenn man Befragungen anschaut, sieht man schon, dass es für Frauen viel, viel relevanter ist, wie ist der eigene Partner im sozialen Statussystem verankert, als für Männer.
Mhm. Jetzt, Dr. Forstmeier, weil Frau Weigel hat gerade schon angesprochen, hat gesagt, naja, das ist ja nicht so leicht, einfach jetzt Zebrafinken zu übertragen auf den Menschen. Das ist in der Tat, erscheint mir das auch schwierig.
muss man noch eine Lanze für die Zebrafinken brechen. Das sind ja schließlich unsere weiteren Verwandten. Ja? Ja. Vor 300 Millionen Jahren hatten wir ja einen gemeinsamen Vorfahren und es ist ja seit dieser Zeit nicht alles neu erfunden worden. Es sind ja die gleichen Genome bis zu einem gewissen Anteil, die sozusagen das Verhalten der Zebrafinken, das Verhalten der Menschen und das Verhalten der Wühlmäuse hervorbringen. Ich erwähne die Wühlmäuse deswegen, weil sich da wirklich interessante Parallelen ergeben. Man hat bei Wühlmäusen entdeckt ein Gen, was wichtig ist für die Ausbildung einer Paarbindung. Es gibt Wühlmäuse, die haben monogame Paare und sind treu. Es gibt Arten, da ist das nicht der Fall. Dann hat man dieses Gen mit modernen molekulargenetischen Methoden in diese andere Art gebracht und Paarbindungsverhalten beobachtet. Aus dieser Hypothese heraus hat man jetzt angefangen, dieses gleiche Gen, das ist der Vasopressin-Rezeptor, beim Menschen zu sequenzieren und in großen Stichprobenzahlen die Leute zu befragen nach ihrem Ehestatus, nach Eheproblemen, nach Ehekrisen und vorgefallenen Scheidungen und hat dort also Assoziationen gefunden, die diese, also die gleichen Mechanismen bestätigen, die man auch bei den Mäusen hat. Allerdings muss man bei solchen Sachen immer vorsichtig sein. Also wir sind weit davon entfernt, dass wir jetzt, bevor wir heiraten, erstmal einen Treue-Gentest machen müssen.
Vielleicht kommt das noch.
Ja, das halte ich für ziemlich unrealistisch. Also dieser Effekt, der erklärt 2% der gesamten Varianz.
Aber würde das bedeuten, oder verstehe ich das jetzt falsch, würde das bedeuten, dass wenn man jetzt, man hat eine Beziehung, wo die darunter leidet, dass Mann oder Frau so häufig fremd gehen, dass man dann eben nicht mehr zur Eheberatung geht, sondern dass man sagt, wir gehen ins Labor und lassen uns mit dem Zeug da impfen.
Also was es gibt, eben der ein sehr verwandter Stoff, den man eben aufgrund dieser Mäuseforschung dann gefunden hat, ist das Oxytocin. Da hat man jetzt in Versuchen Oxytocin-Nasensprays entwickelt. Funktionieren tatsächlich in der Art und Weise, dass Leute, die das verabreicht kriegen, im Vergleich zu Leuten, die das als ein Placebo verabreicht kriegen, höheres Vertrauen ausbilden.
Das ist ganz wichtig jetzt an der Stelle. Ich sitze in einer Bar, ja. Mir sitzt eine aufregende Frau gegenüber. Ich soll die jetzt nicht ansprechen und ich soll auch nicht sagen, geh mir doch hin, dann mache ich Nasenspray und die Sache
ist. Sie würden das Nasenspray bei ihr anbringen und dann würde sie ihnen eher vertrauen.
Ach so.
Leicht. Sie würde ihnen leicht also so über den Weg trauen.
Harmlose Variante vom K.O.-Tropfen eigentlich.
Das sind die weniger harmlosen. Also,
die gibt es in den ähnlichen Etablissements, ja, wie
man weiß. Ja. Kleine Warnung vorweg. Oxytocin führt auch dazu, dass man bei Verhandlungen schlechter abschneidet. Man weiß, dass man über den Tisch gezogen wird und man lässt es begeistert zu. Also immer gut
aufpassen. Wie in der Ehe, ne? Ja.
Und es fließt beim Orgasmus in Strömen, ja?
Ach, tatsächlich?
Ja. Das Oxytocin ist ein wahnsinnig interessantes Hormon. Die Natur hat es erfunden im Dienste der Brutpflege. Beim Menschen macht es, wie man weiß, die Kontraktion des Uterus, damit aus diesem muskulären Fußball das Kind herausgedrückt werden kann, und zwar ganz schonend und raffiniert. Und jetzt habe ich dieses Oxytocin schon mal in Massen im Blut der Frau nach der Geburt. Was macht es? Die Bindung zum Kind wird Oxytocin gesteuert und die Bindung zum Partner ist Oxytocin gesteuert, unter anderem, neben Vertrauen und all den Sachen, das ist ja klar. Gemeinsame Sorge für die Kinder etc., gemeinsames Haus und so weiter. Aber auch das Oxytocin. Das sind also Phänomene, die durchaus biopsychisch gesteuert sind. Mhm. Und gut.
Frau Weigel, es wird immer in Ihre Richtung gezeigt, wenn hier die Herren aufzeigen, das sei ja nun alles auch ganz schön erheblich biologisch, wird in Ihre Richtung gezeigt, weil man weiß, dass Sie daran zweifeln? Oder?
Nein, also ich meine, ich bin ja Anhängerin der Psychoanalyse und Freud war derjenige, der die Rolle der Sexualität in unserer Kultur als erster hervorgehoben hat. Und dass Sexualität mit hormonellen Prozessen zu tun hat, wer will das leugnen? Ich möchte nur ein bisschen die Dinge auseinanderhalten und möchte sagen, dass Treue etwas anderes ist und mehr sozusagen als eine Sexualbeziehung. Mhm. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir eben, dass es eine unendliche Vielfalt von verschiedenen Beziehungsformen gibt, die aber nicht einfach wahllos sich entwickeln, sondern die etwas mit den kulturellen und geschichtlichen Faktoren zu tun haben. Wir gehen immer aus, also ja auch das ganze Konzept sexueller Untreue geht aus von dem normalen Modell sozusagen eine Ehe, Nicht? Und sie reden ja auch immer vom Seitensprung oder man redet von der Affäre oder von einem Lover oder was auch immer. Das ist sozusagen dann ein einmaliges Ereignis. Aber heute, wenn Sie sich die Beziehungsformen angucken, und das ist in der Geschichte eben auch so, dann sehen Sie zum Beispiel, dass junge Leute sehr früh sich zusammentun, Kinder kriegen. Dann merken sie, das funktioniert nicht mehr so gut. Man kann sich heute sehr viel einfacher trennen als früher. Das hat auch mit der Emanzipation von Frauen zu tun, dass Frauen heute auch selbstständig sind. Und was ich immer sehr überraschend finde, ist, viele von denen leben weiter zusammen, manchmal auch in zwei Wohnungen, betreuen ihre Kinder wunderbar zusammen, haben aber jeweils ihre Partner. Das passt doch überhaupt nicht mehr in die Vorstellung von Seitensprung oder sexueller Untreue, wie wir sie kennen aus der Literaturgeschichte, in der sozusagen die bürgerliche Ehe als Idealbild formiert wird, und zwar in einer Geschichte, in der das Ideal einer Liebesheirat mit der Dauer einer Ehe, die auch als Reproduktionsinstitution und sozusagen als Lebensform, in der man bis dass der Tod euch scheidet, zusammenlebt, zusammenkommt. Und diese Vorstellung, dass die Dauer einer Beziehung, die zur Versorgung gedacht ist, mit Liebe und mit sexueller Attraktivität zu tun hat, ist auch ein modernes Phänomen. Wir wissen aus früheren Zeiten, also Minne, denken Sie einfach an die Minne, die sozusagen die Liebesliteratur hervorgebracht hat, das Begehren, überhaupt die Vorstellung von Liebe, was das überhaupt ist, nämlich dass das etwas mit Gefühl zu tun hat und mit Sehnsucht und so weiter, das ist entwickelt worden in der Minne. Und die Minne ist immer die Verehrung einer Frau, die man nicht kriegen kann. Nichts anderes. Und die ganzen Opern und Romane und so weiter hören immer dann auf, wenn die zwei sich kriegen, weil es dann langweilig wird. Und unser Leben fängt dann an sozusagen. Und woran die moderne Kultur natürlich herumbastelt, ist sozusagen der Versuch, diese unglaublich romantisch aufgeladenen Vorstellungen von Liebe und sexueller Attraktion, da gibt es ja auch Gebrauchsanweisungen, wie man die ständig wieder erneuern soll in der Ehe, das zu verbinden sozusagen mit dieser lebenslangen Versorgung. Und das hat versucht, die christliche Definition der Ehe zusammen mit dem bürgerlichen Gesetzbuch, dass die Ehe als Vertrag und auch als Institution über die Altersversorgung, Versicherung und all das geregelt wird, sozusagen zu etablieren. In unserem Grundgesetz wird die Ehe geschützt und nicht die Familie zum Beispiel.
Aber Sie sagen doch jetzt nichts anderes, als dass man heutzutage dann im Prinzip biologischer leben kann oder näher an seiner biologischen Bestimmung als früher, weil man muss heute, wenn ich eine 30-jährige Frau bin und ich muss nicht mehr fürchten, dass ich, wenn ich 50 Jahre alt bin, immer noch mit dem Mann, der mir eh schon langweilig geworden ist, immer noch schlafen muss.
Ich kann ehrlich gesagt Biologie und Begehren nicht in dieser Weise trennen, weil ich denke, dass auch die Art und Weise, wie man Ideale bildet, wie man begehrt, kulturell definiert ist. Und natürlich gibt es nicht irgendwie ein kreatürliches sexuelles Begehren, das in der Geschichte immer gleich bleibt, in allen Kulturen und allen Epochen gleich ist, sondern auch das verändert sich. Und insofern hat die ganzen kulturellen Faktoren, die im Umfeld sind, wie überhaupt Ehevorstellungen gebildet werden, wie ideale Schönheit, also ich meine alleine Schönheitsvorstellungen, haben sich ja unheimlich verändert. Und wenn Sie sich heute Partnerwahl anschauen, dann ist es durchaus nicht so, dass die jungen Leute immer die attraktivsten und die schönsten sich als Partner wählen. Und warum nicht? Also gibt es da offenbar Widersprüche zwischen dem Selfish Gene als dem Motor der Evolution und der Art und Weise, wie Menschen ihre Partnerschaft gestalten und ihr Leben gestalten und dabei auch ihr sexuelles Begehren zum Ausdruck bringen, kreativ oder weniger kreativ.
Jetzt gibt es wieder
von Herrn Professor Schiedwürfel. Einspruch, Frau Weigel, und zwar gegen Ihre Aussage, dass ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, die romantische Verliebtheit ein kulturgeschichtliches Phänomen ist. Ganz tiefer, ernster Einspruch. Was ist mit dem Hir Hashirim, dem Lied der Lieder in der Bibel? Das ist lange vor dem ausgehenden Mittelalter. Das ist vor der Bourgeoisie, die romantische Liebe erzeugt hat, nach der Meinung vieler Historiker. Die romantische Liebe ist ein universelles menschliches Phänomen. Wir haben in Neuguinea bei Leuten, die in der materiellen Steinzeit leben, wunderbare Liebesgedichte aufgezeichnet. Fantastisch, wenn dem Goethe das eingefallen wäre, da wäre er happy gewesen. Ja? Die Beziehung zwischen Mann und Frau dargestellt, symbolisch,
ja,
übersetzt in wunderbare Bilder.
Aber das, nicht mit dem Vertrag sozusagen.
Nein, aber es geht, der Punkt ist doch der, wenn Menschen so vulkanisch gesteuert sind, ja, wenn sie in einer solchen Begegnung sich dermaßen verzehren und wenn das so ungeheuer wichtig ist, dann kann ich doch annehmen, dass das ein Baustein ist, der alle gesellschaftlichen und historischen Schichten überdauert, dass er da wiederzufinden ist. Und genau das ist doch heute bei uns der Fall. Wenn die Familie, die Sie jetzt skizziert haben, die jungen Leute haben geheiratet, irgendwann ist langweilig geworden, das sind auch sexuelle Gründe, warum es langweilig geworden ist. Und das Verliebtsein und die Erotik, die da drin steckt, das ist das Faszinierende für mich. Und wie jemand sagen kann, das ist ein kulturelles Phänomen und auch Eifersucht etc., das ist einfach ein biopsychisch gesteuertes Verhalten. Ich meine, das müssen wir einbeziehen, wenn wir in der Tat die wechselnden Formen von Familienkonstruktionen und Eheverträgen und so weiter. Ich finde es interessant zu gucken, was ist denn gleich für alle Menschen auf dem Planeten. Und da würde ich schon sagen, dass nicht das Bedürfnis, sondern die Sehnsucht nach einer solchen erfüllten romantischen Beziehung, das ist etwas, was die Menschen antreibt, bis ins hohe Alter. Ja. Und das ist ein Baustein dessen, was da passiert. Und das erlaubt uns, ein bisschen was über uns selbst zu erfahren. Und da sind einfach biologische Phänomene am Werke.
Wir sprechen sehr schön über Liebe, aber nicht über Ehe.
Und das ist was anderes.
Dass wir die rechte Seite mit ins Spiel kommen?
Ja, ich habe gelernt, traue nie einer monokausalen Erklärung. Das finde ich irgendwie ein gutes Prinzip. Deshalb finde ich diese Vertrauensgeschichte greift zu kurz. Und ich möchte einfach mal drei kleine Beispiele nehmen, denen man viele anfügen könnte. Also zum einen, die Geschichte der Minnesänger hat wunderbare Gedichte und Lieder hervorgebracht, aber keine Kinder. Denn die haben unterm Fenster gestanden. So wird man nicht schwanger. Und wenn Sie sich angucken, das war in der Ehe. Das war dann für die Frauen erst gestattet, kanalisiert, in der Institution Ehe. Und das hat mit Romantik nichts zu tun. Es hat viel zu tun mit Schutz von Besitz, von dynastischen Interessen, von Kapital von Eltern der heiratenden Familien. Und dann gehen Biologie und ökonomische oder soziologische oder wie immer man es nennen möchte, Erklärungen Hand in Hand. Und wir sehen es sehr schön, im Moment ist die Duchess, die Herzogin, im Kino. Das beruht völlig geklittert natürlich auf einer Geschichte einer wahren Herzogin aus Großbritannien. Und es ist völlig klar, im 18. Jahrhundert mussten die Frauen einen Erben hervorbringen, einen männlichen. Und was sie danach gemacht hatten, war egal, solange es diskret war. Und das heißt, da war Biologie, nämlich ich brauche einen sozialen Erben, der möglichst auch mein biologischer Sohn ist, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn Sie jetzt sagen, heute geht es auch
Sie sagen, da war Geld ein wichtiger Punkt. Da war die Ökonomie, war sozusagen das Motiv und die
aber
Produktion von Nachkommen war das Mittel dafür.
Ich möchte aber nur für die Kinder aufkommen und sorgen, die auch meine eigenen sind, wenn ich die Wahl habe. Und das ist die Stelle, wo die Biologie ins Rennen kommt. Natürlich sind Kinder eine prima Sache, aber wenn ich anfange, mich ins Zeug zu legen, dann sollen es doch bitte schön die eigenen sein. Und wenn ich dann heute in das andere Extrem gehe, nachdem Frauen in der Tat in der Lage sind, sich alleine zu ernähren, Männer als Versorger nicht mehr so wichtig sind, Partnerschaftsansprüche viel höher geworden sind, dann stellen wir ein umgekehrtes Phänomen fest. Wenn nämlich dann mit 35 die Karriere gemacht ist, Geld ist genug im Haus, der Einzige, der noch nicht vorbeigeritten ist, war der Märchenprinz, aber Kinder wären noch schön. So, soll man sich jetzt auf einen halbgaren Mann einigen, weil es langsam eng wird mit dem Kinderkriegen, dann haben viele amerikanische Karrierefrauen sich dafür entschieden, zur Samenbank zu gehen. Sie haben das angesprochen und entscheiden sich bewusst gegen das Ernährermodell, haben Kinder, ohne eine Partnerschaft eingehen zu wollen und eingehen zu müssen. Das funktioniert in Deutschland nicht, weil kein Gynäkologe einer Frau den Samen einpflanzen wird, weil er sonst in ein rechtliches Problem gerät, weil er dann Alimente zahlen muss. Ja, er ist dann der Verantworter der Schwangerschaft und damit zahlungspflichtig. Also es ist ein rechtliches Problem, warum wir dieses Phänomen in Deutschland nicht beobachten. Und da ist doch relativ klar, neben dem, ich sag mal, Konsumaspekt an Kindern, weil man Zeit mit Kindern verbringen möchte, sehe ich da schon sehr klar eine biologische Motivation.
Ist doch noch was Biologisches, Herr Dr. Forstmeier, wenn ich das richtig verstanden habe, was Frau Weigel gesagt hat, sind wir ja, weil sie sagt, sie sprachen vom kreatürlichen Begehren, dann sind wir, wenn das bei uns aber tatsächlich alles kultivierter ist, oder kultivierter geworden ist über die Zeit, dann sind wir ja nach wie vor das edelste aller Tiere auf Erden.
Ja, das ganz bestimmt nicht. Ich wollte nur ganz deutlich einfach dem Punkt widersprechen, dass man sagt, heutzutage würde Attraktivität keine Rolle mehr spielen. Also Attraktivität hat natürlich viele Dimensionen, das so viel zur monokausalen Erklärung. Man muss da natürlich viele Dinge gleichzeitig messen. Wir finden also beim Menschen am allerstärksten, bei anderen Tieren natürlich auch sehr stark, aber bei Menschen ist das extrem ausgeprägt, sozusagen ein Partner-Marktwert-Ranking, was sozusagen auf einer multidimensionalen Skala stattfindet. Bei Frauen optische Attraktivität an erster Stelle steht, das heißt, das wünschen sich die Männer. Bei den männlichen Eigenschaften ist natürlich der berufliche Erfolg das allererste, der Status. Dazu kommt natürlich auch, dass sich die gut verstehen müssen, die müssen kompatibel sein, die sollen ja kooperieren, um Kinder aufzuziehen. Also das Verstehen ist für beide das Wichtigste, dann kommt die Attraktivität, dann kommt der Status, das Geld. Also wer behauptet, dass sich durch die moderne Überformung sozusagen unsere Paarungspräferenzen, die wir sozusagen von unseren tierischen Vorfahren geerbt haben, völlig überholt werden, der soll doch bitte, falls er äußerst attraktiv oder sehr erfolgreich ist im Beruf, für sich einen äußerst unattraktiven Partner suchen, dann wird er sehen, wie glücklich er damit wird, wie lange er das hinkriegt. Das widerstrebt uns zutiefst, das würden wir nie tun. Ja?
Sie meinen, das ist meine Unfreiheit von den Genen letztendlich. Die Gene zwingen mich dahin zu sagen, ich suche...
Aber es ist sozusagen immer die Mischung aus sozusagen bei den Männern eben wichtig, sozusagen sowohl die Attraktivität, also Maskulinität spielt da eine große Rolle und der Status und der berufliche Erfolg, aber auch eben die alternative Möglichkeit, sich sozusagen einen guten Versorger zu holen. Der kann, der muss
überhaupt nicht maskulin sein. Aber welche biologische Rolle, weil Sie reden jetzt die ganze Zeit darüber, welchen Partner man sich sucht. Wir reden ja im Titel man hat den Partner und nimmt aber noch einen oder mehrere dazu.
Also typisch ist sozusagen, also der klassische Betrugsfall ist, sich sozusagen einen gutmütigen Mann zu suchen, der einem die Kinder aufzieht, der im guten Glauben ist, dass er der Vater ist und ihn dann mit dem attraktiveren Mann betrügt. Und wenn man die Präferenzen von Frauen über ihren Zyklus verfolgt, dann sieht man sozusagen, dass sie beim Eisprung die maskulinsten Männer bevorzugen.
Und das heißt, die Zeiten des Softies schlagen weit weg vom Eisprung. Also die, ja.
Der Softie wird sozusagen für die soziale Beziehung bevorzugt von vielen Frauen, nicht von allen. Ja. Jemand, der verständnisvoll ist, ja, mit dem man sozusagen gut ein Leben zu zweit arrangieren kann, aber eben nicht für alle Frauen, für einen gewissen Prozentsatz ist eben das Interesse dann ganz besonders an solchen attraktiveren Männern, die Brad Pitt sozusagen.
Sie sprechen über Ergebnisse von Befragungen. Sie fragen Leute, was ihre Präferenzen sind. Und ich behaupte, dass die realen Verhaltensweisen davon in einem hohen Maße abweichen. Natürlich, wenn Sie fragen nach Präferenzen, dann antwortet man mit dem Idealbild im Kopf. Dann ist ganz viel Fantasie im Spiel. Dann
und sind ganz die viel Wünsche Testosteron. Ja?
Und das Imaginäre im Spiel. Ich behaupte, dass sozusagen das, was sozusagen das Triebmoment des Menschen ist, was er teilt mit anderen Kreaturen, durch die Kulturgeschichte geformt wird. Und damit sich Verhaltensweisen ausbilden, die auch sehr viel zu tun haben mit der Umgebung, und zwar im sozialen Sinne und so weiter. Schauen Sie sich doch an, die meisten Kinder haben nicht die mit den tollsten Genen, sondern die anderen. Wir sind doch in einer Gesellschaft heute, in der einfach die Evidenz des Alltags, viele Evolutionsgesetze, wenn man sie auf die Menschen übertragen wollte, einfach sofort auf den ersten Blick außer Kraft setzt.
Das stimmt aber ja nicht, es gibt eine U-Kurve, das stimmt einfach nicht, dass nur die Armen die vielen Kinder haben, es haben ganz reiche viele Kinder
ganz und reiche, ganz arme. Ja, aber wir sprechen von der Normalfamilie, das ist ja genau
aber das ist doch genau das Kosten-Nutzen-Kalkül. Also ich meine, da sind wir natürlich an den institutionellen Gegebenheiten. Von daher stimme ich Ihnen völlig zu, die sind relevant. Was ich nicht sehe, ist, dass die völlig losgelöst von biologischen oder anderen Faktoren sind.
Das also habe ich auch nicht gesagt.
Aber das ist doch die Stelle, an der es reinkommt.
Kommen wir nochmal zur Untreue zurück.
Ich habe etwas dagegen, wenn man sagt, das ist biologisch begründet. Das ist einfach ein Holzhammer-Argument und viel zu holzschnittsartig, weil das menschliche Verhalten, die menschliche Kultur nicht einfach in Biologie und Kultur zu unterteilen ist. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Zwischenformen. Auch wir wissen inzwischen über, ich meine, was mich immer wundert ist, das ganze Projekt der Genetik, das Human Genome Projekt, was sehr viel Geld gekostet hat, hat kaum etwas von seinen Versprechungen eingelöst. Und trotzdem wird es immer noch als Argument genutzt. Wir wissen inzwischen über die epigenetische Forschung, also Epigenetik ist das, was sozusagen hinzukommt zu den Genen, was auch dieses Prozentargument etwas außer Kraft setzt, dass wir da, dass das noch viel zu wenig erforscht ist. Also welche Prozesse in der Mikrobiologie, im sozialen Umfeld, in den, im Essverhalten, im Rauchen, im Sonstigen. Wir wissen überhaupt noch nicht, viel zu wenig ist darüber erforscht worden, wie sich das auswirkt sozusagen auf die Nachkommen. Aber die Evolutionstheorie argumentiert immer mit einem statischen Gen, das sozusagen mein Verhalten steuert. Das ist anachronistisch und zwar wissenschaftlich anachronistisch.
Stimme ich Ihnen vollkommen zu. Die Epigenetik ist natürlich das Feld der nächsten Jahrzehnte. Genau, ja. So, aber das ist natürlich auch ein Produkt jahrmillionenlanger Evolution. Selbst die epigenetische Steuerung. Natürlich sind wir nicht so angelegt als Roboter, sondern wir screenen unsere Umwelt, wir beurteilen Kosten-Nutzen-Verhältnisse und das steuert dann unsere Genexpression über diese Epigenetik. Also das heißt, diese Maschinerie, die so flexibel arrangiert ist, das ist ja das Wunderwerk der Evolution, dass sie das zustande gebracht hat und nicht Ameisenroboter aus.
Aber ich möchte jetzt nochmal dazwischen fragen, weil wir entfernen uns sehr weit vom Thema und ich möchte als plumper Knecht der Schlagzeilen einfach nochmal so ein sehr biologisches Argument von Ihnen hören, Herr Schiefenhöfel. Und zwar, auch das habe ich im Vorgespräch schon gelernt, wir sind als Menschenmänner eigentlich auch überhaupt gar nicht dazu gebaut, die ganze Zeit zig Verhältnisse, Affären, sexuelle Geschichten zu unterhalten, weil wäre das so gemeint, hätten wir so große Hoden wie die Schimpansen, haben Sie mir erklärt.
Ja, also man kann aus den Größenverhältnissen von Hoden zum Körper eine ganze Menge interessante Sachen herauslesen. Die Gorillas, man sollte denken, solche riesen Schwarzeneggers, die haben riesige Hoden, die haben winzig kleine. Die brauchen keine großen Hoden, weil sie die ganze Konkurrenz über ihre Körperstärke machen und auf diese Weise kommen sie in den Besitz eines Harems und das bisschen Kopulieren, was sie machen müssen, das können sie mit den kleinen Hoden auch. Die Schimpansen sind promisk, da kommt es darauf an, dass ich schnell hintereinander ejakulieren kann. Die haben riesengroße Hoden. Und wir sind zum Leidwesen vieler Männer so eher auf der Gorilla-Seite. Und also diese Vergleiche aus der Biologie erlauben uns gewisse Rückschlüsse. Das ist nicht die ganze Story, das ist ja vollkommen klar. Kein Evolutionsbiologe heute würde sagen, die Kultur spielt keine Rolle. Es kommt nur darauf an, in welchem Mischungsverhältnis ist diese Verzahnung da. Darauf kommt es ja an. Und ich denke, wir sollten noch mal über die Untreue sprechen, denn das ist ja das eigentliche Thema. Und da wird es interessant. Das Testosteron, ein Hormon, das nicht nur bei Männern da ist, sondern auch bei Frauen und dort genau wie bei Männern die Libido steuert, das ist ein ganz wesentlicher Stellfaktor in dem Ganzen. Und wenn ich ein Paar habe, das sich trifft, wo also Heimlichkeit und so ja auch in der klassischen Literatur der romantischen Beziehung immer eine Rolle spielt, dann fließt das Testosteron in großen Mengen im Blut herum und dann gibt es Nähe, die durch die sexuelle erotische Anziehung erzeugt wird, dann kommt Oxytocin ins Spiel, dann kommt Prolaktin ins Spiel, das ist das Hormon, was die Milchbildung in der weiblichen Brust macht, aber auch Verhalten der Bindung und der gegenseitigen Betreuung quasi steuert.
Das ist Klammer.
Man muss nicht ganz so negativ ausdrücken. Und das ist der Gegenspieler des Testosterons. Also da spielen sich wahnsinnig interessante Dinge ab. Und dann kommt unser großes Gehirn dazu, das anfällig ist für neue Stimuli. Die monogame Beziehung ist eine Art Kompromiss. Und deswegen funktioniert sie auch nur bedingt. Und da sind dann diese interessanten Dinge vorhanden, die romantische Verliebtheit, von der ich felsenfest überzeugt bin, ich habe darüber gearbeitet, auch Kulturen vergleichen.
Sie sind überzeugt davon, dass es sie gibt?
Dass ein wesentlicher Baustein unserer Sexualität ist und der steuert Untreue. Ja? Und sodass also ein Element, das zur Paarbindung führt, gleichzeitig auch einen neuen Partner an sich zu binden versucht.
Sie haben jetzt was sehr Interessantes gesagt, nämlich das ist ein Kompromiss. Und genau das war mein Argument, dass sozusagen diese, ich habe ja nicht davon gesprochen, dass es die Liebesvorstellung nicht schon ewig gibt, sondern die Engführung, die Synthese von diesen wunderschönen Liebesvorstellungen, die im Übrigen gerade durch Bilder und Texte gespeist sind, und die Institution der Ehe als eine Dauer eines Vertragsverhältnisses. Die Identität dieser beiden Dinge ist, wie Sie mit der Formel Kompromiss gesagt haben, eigentlich nicht zu vereinbaren und ist ein Produkt der Moderne und ist aber Voraussetzung dessen, dass wir überhaupt über Untreue sprechen können. Sonst können wir doch nicht über Untreue sprechen, wenn es nicht diese Idee der Treue gäbe, in der sozusagen der Vertrag, also die Treue zum Vertrag, überhöht durch diese ganzen Bilder der Liebe und des Begehrens und so weiter.
In Neuguinea sind die meisten Kämpfe im Dorf von 19 Fällen, 17 waren wegen sexueller Untreue. Das ist ein uraltes Phänomen.
Ja, selbstverständlich.
Genau. Und ob das jetzt
aber doch nicht in der... Aber die werden das nicht sexuelle Untreue nennen.
Ja, aber selbstverständlich.
Andere Vorstellungen haben.
Aber haargenau, die sagen Quattesima. Vagina-Vogelschwanz übrigens ist das
Wort.
Das ist das Symbolwort für sexuelle Untreue. Nee, das ist ganz klar ein sexuelles Phänomen und wird auch so erlebt.
Und hat also der auch Begriff in der dort auch dieselbe Bedeutung im Recht, in der Religion, in diesen ganzen überdeterminierten Vorstellungen? Das ist doch der Punkt. Dass in unserer Ehevorstellung natürlich das Christentum immer im Nacken sitzt.
Naja, Moment, also es gibt ein wunderbares Buch von Bettina Klump, das heißt Prostitution in der römischen Antike, in der die Gesellschaft und die Familienstrukturen, die Rechte von Frauen, die Vertragsbeziehungen zwischen Ehepartnern ganz detailliert dargestellt werden und da gibt es genau diese Konzepte von sexueller Untreue. Es gibt ganz klare Regeln, wie sich eine anständige Frau verhält, die signalisiert, dass sie keine Beziehung außerhalb des eigenen Hauses sucht. Es gab ganz strikte Kleidungscodes, also bestimmte Farben waren ganz klar Signale von Prostituierten, die haben anständige Frauen nicht zu tragen gehabt. Und das ist also und das ist vorchristlich, ja,
und
ganz klar.
Und trotzdem stand dort genau der Ehevertrag im Vordergrund.
Aber das ist nicht christlich.
Die soziale, also offenbar ist es schwer, dieses Argument zu verstehen, dass die Aufladung des Vertrages mit den ganzen Bildern aus der Poesie, aus der Literatur und so weiter und aus der Religion, dass das offenbar was Sie sexuelle Treue nennen, so schwierig macht in der Moderne, weil es in einer Weise sozusagen zu einer Norm geworden ist, die alles erfüllt, wo sozusagen die Erlösung für das Leben in dieser Form der Ehe gesucht wird, die zugleich die immerwährende Attraktivität versprechen soll. Und ich meine, was Sie erzählt haben, die Geschichte der langweilige Ehemann, der die soziale Versorgung bringt und der attraktive Liebhaber, der vorbeikommt, ich glaube, da haben Sie zu viel Hollywood gesehen.
Herr Forstmann, ich gebe Ihnen jetzt noch die Gelegenheit, darauf was zu erwidern, weil das ist ja Polemik.
Das sind natürlich nicht meine eigenen Studien, das sind Studien von Evolutionspsychologen, die natürlich
zu viel Hollywood gesehen.
Nein, die natürlich dem Verhalten der Menschen natürlich auf der Spur sind, natürlich mit anderen Methoden, als ich das tue. Ich kann das insofern auch immer nur als Leser dieser Publikationen wiedergeben. Es sind nicht meine eigenen Forschungsergebnisse. Also ich denke nicht, dass es sich da irgendwie um irgendwelche modernen Phänomene handelt, sondern ich denke, dass viele dieser Grundprinzipien, die man eben bei Menschen findet, die sind, also die Parallelen, sage ich mal, zur Vogelwelt sind so sind so überwältigend, finde ich. Also wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich finde das, mich würde das sozusagen wundern, wenn das alles neue Erfindungen wären.
Also meine Damen und Herren, vielen Dank an unsere Damen und Herren hier auf dem Podium. Wenn Sie morgen früh ein Vogelzwitschern hören, ist es mitnichten unschuldig gemeint. achten Sie ganz genau darauf, was Sie hören. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ihnen noch einen wunderschönen Abend und vielen, vielen Dank an die Gäste hier auf dem Podium.